Becker.
Petković.
Becker Petković.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge. Becker Petković und Boris, genauso wie der Bundestag, machen auch Becker Petković Sommerpause. Denn wir haben seit Wimbledon nicht mehr miteinander gesprochen. Es war einer unserer meistgehörten Podcasts, die wir gemacht haben nach dem tollen Wimbledon-Finals von den Männern, aber auch von den Frauen mit Linda Noskova als Überraschungssiegerin. Und jetzt sind's was, 4, 5, 6 Wochen später und es ist so viel passiert, dass ich gar nicht weiß, ob wir alles in einer Stunde unterkriegen. Aber erstmal, wie geht es dir? Wo bist du? Konntest du ein bisschen Pause machen oder hast du einfach weitergearbeitet?
Nein, auch ich habe mir mal 1, 2 Wochen frei gemacht war mit meiner großen Familie einige Zeit in Portugal. Es ist ja nicht leicht, meine ganzen Kinder unter einen Hut zu bekommen. alle waren natürlich eingeladen und 4, 5 waren auch dabei.
Super. Genau. Ja. Das ist ja mega. Also hattet ihr einen schönen Familienurlaub.
Schön für Femino-Tag. Die drei Großen sind ja schon erwachsen und haben ihre eigenen Pläne und Freunde und Destinationen. Aber wie gesagt, 4, 5 waren dabei. Irgendwann kriege ich schon mal die ganze Bande unter einen Hut.
Das schaffst du, da bin ich mir sicher. Und hast du komplett abgeschaltet von Tennis oder hast du immer noch heimlich auf dem Handy Resultate geguckt oder manchmal vielleicht sogar ein Highlight reingesneakt?
Ja, so ganz ohne geht's nicht. Also ich habe dann auch das Finale von Start mir angeschaut.
Ah, hast du? Okay, krass.
Ja, als Tsitsipas gewonnen hat. Und Kitzbühel habe ich mir ein bisschen angeschaut. Und eigentlich ab seit Washington bin ich wieder dabei, was die Resultate angeht. Auch einige interessante Spiele waren ja. Und dann Kanada bei den Damen wie bei den Herren. Und jetzt eben diese Woche Cincinnati. Also ich bin eigentlich wieder auf dem neuesten Stand, ja.
Ja, sehr gut. Also bei mir ist es so, ich bin seit Washington wieder im Einsatz. Ich habe Washington aus dem Studio in Los Angeles gemacht. Da war ich also nicht vor Ort, aber habe jeden Tag kommentiert. Und Toronto und Cincinnati, ich bin gerade in Cincinnati. Hinter mir seht ihr mein beiges, trauriges Hotelzimmer. Und ich habe alle 12 Tage Toronto und 10 Tage Cincinnati gemacht. Heute ist der letzte Tag. Wir nehmen auf an einem Sonntag. Das ist der Finaltag der Männer. Es spielt Arthur Fils gegen Frances Tiafoe und bei den Frauen spielt Jess Pegula gegen Coco Gauff, also eine rein amerikanische Affäre bei den Frauen. Und es ist sehr viel passiert. Vielleicht sage ich einmal kurz die Ergebnisse, bevor wir richtig einsteigen. Washington hat Taylor Fritz gewonnen bei den Männern. Alex Yala, der absolute Shootingstar aus den Philippinen, hat bei den Frauen gewonnen. In Toronto hat das Comeback-Kid Iga Swiatek triumphiert. Ihr erster Masters 1000-Sieg seit letztem Jahr Cincinnati, hatte keinen einzigen Titel dieses Jahr gewonnen und ist jetzt wieder wirklich zurück, muss man sagen, auch von der Spielweise total dominant und hat richtig Spaß jetzt gemacht zuzugucken. Bei den Männern in Montreal, die dieses Jahr in Montreal waren, hat Ben Shelton seinen Titel verteidigt aus dem letzten Jahr, sein zweiter ATP Masters 1000-Titel und jetzt sind wir in Cincinnati und ich habe es gerade schon gesagt, es spielt Frances Tiafoe gegen Arthur Fils, einen deiner Lieblingsspieler und bei den Frauen spielt Jess Pegula gegen Coco Gauff. Wo möchtest du beginnen, Boris? Wir können bei 1000 Winkeln könnten wir ansetzen.
Ja, es haben natürlich beide verdient, aber vielleicht bei den Herren, weil US Open stehen ja vor der Tür. In einer Woche geht's da los und es gab ja diese wunderbare News, dass Alcaraz jetzt doch fit genug geworden ist, zumindest nach New York zu reisen und mitzuspielen. Ob er der Titelfavorit ist, weiß ich nicht, aber er hat was anderes bekannt gegeben. Er wird Mixspiele mit Serena Williams, also das schaue ich mir garantiert an. Und also der Spanier, 4 Monate verletzt, konnte eigentlich seit Barcelona in der zweiten Runde, das war zweite Woche April, hat er sich am Handgelenk verletzt. Bis heute wissen wir nicht ganz genau, was er hatte, aber man konnte dann ja im August schon so eine Art Trockenübung bei Alcaraz sehen, dass er also den Schlag hatte, aber ohne Seite und ohne Ball und hat sich so peu à peu wieder rangekämpft, hat ein langes Trainingslager jetzt in Murcia, wo er wohnt, mit Holger Rune, was mich auch freut. Ich habe auch gehört, dass Holger nach den US Open wieder zurückkommt. Also der hat auch seine Achillessehnenriss, hat er dann hoffentlich gut überstanden. Nein, also die Augen sind natürlich alle auf Alcaraz gerichtet, aber ist er nach deinen Einschätzungen auch Top-Favorit?
Das ist eine Frage, das wollte ich dich fragen, weil ich habe ja nie Best of Five gespielt. Ich habe im Training mal Best of Five gespielt, einfach so mal zu gucken, wie es ist und um mich abzuhärten. Und wenn man 5 Sätze spielen kann, sollten 3 kein Problem sein. So, aber trotzdem, Best of Five unter Stress zu spielen bei einem richtigen Turnier habe ich nie erlebt. Deswegen wollte ich dich fragen, ist es deiner Meinung nach nicht ein bisschen riskant, bei einem Best of Five Turnier sein Comeback zu geben?
Ja, was bleibt ihm übrig? Ich meine, irgendwann muss er ins kalte Wasser springen. Best of Five und gerade in der Hitze in New York auf Hartplatz ist jetzt nicht der optimale Zeitpunkt zurückzukommen. Aber er muss es einfach wagen. Für mich ist er nicht der Top-Favorit. Mhm. Also es wär schon ein großen Erfolg für ihn, wenn er in die zweite Woche kommt. Dann hat er nämlich 3 Matches gewonnen, über 3 Gewinnsätze und er kann auch sagen, das Handgelenk hält. Aber mich freut's wahnsinnig und ich glaube, ich bin ja nicht alleine, endlich Carlos Alcaraz wieder auf dem Tennisplatz zu sehen. Wir haben ihn vermisst, wir haben ihn sein Lächeln vermisst, wir haben seine Spielintelligenz, seine Kunst vermisst und ich drücke ihm alle Daumen, dass er auch wirklich fit genug ist, dann zumindest die erste Runde mal zu spielen.
Ja, also man sagt, wir sagen ja immer, wie Sinner und Alcaraz auf so eine kosmische Art und Weise manchmal verbunden sind. Und auch jetzt wieder war es so, wir waren, Boris, live on air in unserer Preview-Sendung vor den Viertelfinals, glaube ich, war es am Freitag oder am Donnerstag. Das heißt, wir sind wirklich im Studio, wir haben vielleicht 2 Werbepausen, aber meistens machen wir einmal durch. Es waren Chris Eubanks, ich und unser Host, unser Moderator. Und wir haben so gesprochen und auf einmal kriegen wir alle aufs Ohr von unserem Produzenten. Carlos Alcaraz hat gerade seine Teilnahme an der US Open bestätigt. Und unser Moderator, Breaking News, everybody, Breaking News. Carlos Alcaraz ist zurück. Wir machen weiter in unserer Sendung. Ich schwöre, Boris, 7,5 Minuten später, Jannik Sinner hat gerade rausgezogen aus den US Open. Als hätten sie sich abgesprochen und hätten innerhalb 7 Minuten voneinander beschlossen, der eine sagt, ich spiele, der andere sagt, ich spiele nicht. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hätte es andersrum erwartet. Also wenn man mir die Pistole auf die Brust gesetzt hätte vor knapp 5 Tagen, hätte ich gesagt, Jannik Sinner sehen wir auf jeden Fall bei den US Open und Carlos Alcaraz glaube ich eher nicht, dass wir bei den US Open sehen. Warst du überrascht, dass es so gekommen ist oder hattest du irgendwelche Einblicke aus dem italienischen Tennis, aus der italienischen Tenniswelt, die wir vielleicht nicht hatten?
Ja, hier wird natürlich fast täglich über Jannik Sinner berichtet, wo er im Urlaub war, Klammer auf Sardinien, Klammer zu. Mit wem er im Urlaub war, das sage ich jetzt nicht. Mit seiner Freundin, das ist alles okay. Also keine Gerüchte hier aufkommen lassen. Nein, man verfolgt ihn da Schritt und Tritt. Man hat auch gesehen, dass er eben im Krankenhaus war, dass er sich in Turin vom Arzt da hat checken lassen. Und dann war es erst überraschend, dass er Kanada nicht spielt. Dann dachte ich schon, oh Gott, was ist da los? Wimbledon war ja noch fit, Wimbledon hat er gewonnen. Aber er muss sich irgendwo beim Training am rechten Knie verletzt haben, als er in Monte Carlo sich dann ja wieder die Form finden wollte, hat dann auch für Cincinnati abgesagt und er dachte schon, oh Gott, also jetzt Kanada und nicht Cincinnati, also das ist nicht gut. Und als dann die Absage kam, war ich natürlich auch ein bisschen enttäuscht, weil bin ein großer Fan von ihm und wünsche ihm immer nur das Beste, aber eben zuerst gefreut, Alcaraz zugesagt und dann ein bisschen traurig gewesen sind er nicht. Also ist natürlich ein herber Verlust, vor allem für die US Open, weil seit den Australian Open haben wir beide nicht mehr gleichzeitig an einem Grand Slam Turnier gesehen. Und das ist natürlich schade für den Veranstalter. Aber ich glaube, die anderen Spieler sind nicht so unglücklich, dass jetzt zumindest einer von den unschlagbaren 2 nicht dabei ist.
Ja, große Chancen, große Möglichkeiten wieder, vor allem dadurch, dass wir nicht wissen, wie fit Alcaraz ist und wie gut er schon spielen kann und auch wie schnell das geht. Das Comeback kann man ja nie einschätzen. Bei einem Arthur Fils ging das mega schnell, der kam ja auch von einer Stressfraktur zurück und ist jetzt schon hier im Finale in Cincinnati. Aber ich kann dir kurz sagen, Boris, was die Wettanbieter in Amerika sagen. Die haben Alcaraz immer noch als absoluten Favoriten der US Open. Ja. Okay. Es ist nicht viel, es sind glaube ich 124 plus 124, das heißt, wenn man $100 setzt, kriegt man 124, wenn er es wirklich gewinnt. Also es ist nicht, ne, es ist jetzt keine Superquote, aber es ist dann doch, finde ich überraschend, dass er als Favorit gesehen wird, obwohl er jetzt wirklich 4 Monate nicht gespielt hat. Man muss sagen, als er damals die French Open gegen Alexander Zverev im Finale gewonnen hat, da hat er vorher auch kein einziges Turnier gespielt, weil er was am Ellenbogen hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Boris, du kannst mir da auf die Sprünge helfen, falls ich es falsch erinnere. Und da hat er es ja dann auch geschafft, aus der kalten Hose quasi einen Grand Slam zu gewinnen und in 5 Sätzen gegen Alexander Zverev im Finale zu bestehen. Auf der anderen Seite war er damals nicht 4 Monate raus. Er war so 1,5 Monate raus. Und 4 Monate sind schon echt viel. Also ihn auf die Nummer 1 als Favorit zu setzen, da würde ich mir schon schwer tun. Wie geht's dir da?
Siehst du, deswegen sind wir beide keine Wettanbieter geworden, sondern sind Tennisexperten. Also ich finde das auch überraschend, dass sie immer noch Alcaraz als Top-Favoriten sehen. Ja, die Quote nicht mehr ganz so gut, aber noch an 1. Also ich sehe das komplett anders. Habe ich nochmal betont, auch die 4-monatige Pause, die ist verdammt lang. Mhm. Es gibt ja so ein altes Spruchwort, dass man mindestens die Hälfte der Verletzungspause braucht, um wieder da zu sein, wo man aufhören musste aufgrund einer Verletzung. Das wäre in 2 Monaten, das wünsche ich ihm nicht. Aber es wäre absolut utopisch, wenn er seine Bestform jetzt bei den US Open schon erreichen würde. Aber selbst ein Alcaraz nicht in Bestform kann den einen oder anderen Gegner schlagen.
Und das ist wirklich die Krux. Ich habe jetzt viel Tennis geguckt. Bei den Männern viele Aufs und Ups, ne? Viele Höhen, viele Tiefen. Es gibt dann Spieler wie ein Brandon Nakashima, der unglaublich gespielt hat die letzten 5-6 Wochen, also wirklich auf allerhöchstem Niveau. Gestern ein bisschen müde war, das hat man dann gesehen, gegen Francis Tiafoe nicht mehr richtig was im Tank hatte. Aber so ein Taylor Fritz, weißt du, das finde ich zum Beispiel, ein Taylor Fritz, der jetzt wirklich wiederbelebt aussieht nach dieser Knieentzündung. Er fühlt sich gut. Ich habe mit Paul Anacon lange gesprochen. Er fühlt sich das erste Mal wieder gesund. Gewinnt Washington DC, spielt wahnsinnig gutes Tennis, verliert aber dann erste Runde in Montreal. Ne? Man hat nicht mehr so diese Konstanz. Auch ein Rafa Jodar, über den möchtest du gerne sprechen, der Shooting Star, das machen wir auch. Auch er ist ständig dran, aber so den letzten Titel hat er noch nicht geholt. Also er hat natürlich das 250er in Marrakesch gewonnen, aber diesen großen Titel hat er noch nicht geholt. Man muss auch sagen, er ist sau jung, er ist 19 Jahre alt. Aber trotzdem, das ist so dieses so eine dominante Spielfigur. Auch Alexander Zverev, der jetzt überall der Topgesetzte war, konnte irgendwie nicht weiter als die 4. Runde kommen. Hier in Cincinnati hat er gegen Tommy Paul verloren. Über das Match können wir auch nochmal sprechen, das habe ich kommentiert. Aber es gibt dann, wenn Alcaraz und Sinner weg sind, gibt es so keine dominante Figur. Das gleiche gilt für Ben Shelton, gewinnt in Montreal, verliert 1. Runde hier in Cincinnati. Wie siehst du das, Boris, dass diese Konstanz des dominanten Spielers, wenn Sinner und Alcaraz nicht da sind, fehlt? Woran liegt das, glaubst du?
Ja, wir haben nun Sinner und Alcaraz verglichen mit den glorreichen 3, sprich Djokovic, Nadal und Federer, also das Niveau. Und das haben meines Erachtens eben nur 2, die heißen Alcaraz und Sinner. Mhm. Der Rest der Weltspitze ist auch sehr gut, aber nicht in der Konstanz. Die haben nicht die Höhen, haben nicht die an guten Tagen diese... Ja, man hat das Gefühl, man hat keine Chance gegen Alcaraz oder Sinner, wenn sie ihren besten Tag haben. Das hat man bei allen anderen nicht. Und da inkludiere ich auch Zverev, der auch an sehr guten Tagen jeden Spieler der Welt schlagen kann. Aber die kommen nicht jede Woche. Und das ist aber die Chance. Es ist natürlich auch ein erhöhter Druck für alle anderen. Weil plötzlich kannst du nicht sagen, jener oder dieser oder wie auch immer sie heißen, ist jetzt der Topfavorit, sondern jeder kann an einem guten Tag jeden schlagen. Das macht es so spannend, das macht es so verrückt, aber es macht es so unberechenbar.
Okay, Boris, ich gebe dir jetzt 3 Spieler und du kannst wählen, mit wem du anfangen willst. Rafa Jodar, Alexander Zverev oder Ben Shelton. Welchen von den 3, mit welchem möchtest du anfangen? Es gibt so viel, aber du darfst dir aussuchen.
Ja, dann mache ich Heimvorteil, wenn das okay ist. Also gerne über Shasta Zverev. Yeah. Ich habe natürlich die Daumen gedrückt in Kanada, aber auch in Cincinnati, dass er echt Punkte gut machen kann gegenüber Sinner. Er hat offen verkündet, dass das sein großes Ziel ist, irgendwann mal die Nummer 1 zu werden. Jetzt ist die Chance so gut wie vielleicht noch nie. dann verliert er erste Runde in Kanada gegen Kriegsbohr. Dann kann man noch sagen, okay, noch so ein bisschen rostig nach der Sommerpause, hat auch ein paar Wochen freigemacht, war in Mallorca bei der Rafael Nadal Academy, hat mit Toni trainiert, mit Rafa gesprochen. Also ich dachte, okay, Kanada hat da jetzt eine Woche Training, aber das auch in Cincinnati. Eigentlich von Anfang an nicht sein bestes Tennisspiel, spielte 3 Sätze gegen Cam Norrie. Dann hat er ein Nachtmatch 7-6, 7-6 gegen, ich glaube, einen Franzosen. Und dann eben dieses Match gegen Tommy Paul.
Gegen Atman.
Ja. Und dann eben gegen Tommy Paul, wo er eigentlich 1,5 Sätze der bessere Spieler war, hatte Matchball. Ich weiß, es gab viel Regenunterbrechungen, das ist nie optimal. Aber dann doch die Enttäuschung, im dritten Satz 6-4 verloren. Ja, das ist ein Rückschritt. Und ich will es jetzt nicht zu laut betonen, aber das erinnert mich so ein bisschen an das Frühjahr letztes Jahr, als er nach Finale Melbourne und der Dopingsperre von Sinner wirklich 3-4 Monate große Chancen hatte, Sinner deutlich näher zu kommen, und es passierte fast die schlechteste Phase seiner Tenniskarriere in diesen 2-3 Monaten. Insofern also, ja, er ist US Open, wenn die Karten neu gemischt, er ist auch an 1 gesetzt, zum ersten Mal in seinem Leben bei einem Grand Slam 1 gesetzt, aber jetzt ist die Chance da, wenn die Hauptkonkurrenten, und das sind Sinner und Alcaraz für die Nummer 1, eben ein bisschen kränkeln oder nicht fit sind, dann muss er zuschlagen und dann muss er gewinnen. Deswegen drücke ich natürlich alle Daumen, aber ich spüre so, dass er sich jetzt vielleicht zu viel Druck macht aufgrund dieser unglaublichen Chance.
Ja, also ich habe das Match kommentiert, und es war genau wie du gesagt hast, das Einzige, was mir so ein bisschen, also er hat im dritten Satz auch nochmal mit Break geführt, hat 4-2 geführt und hat dann 4-6 verloren.
Wow.
Ja, hatte Break vor. Da mache ich ihm kein, also er hat das Match nicht im dritten Satz verloren, Boris, weil Tommy Paul hat, weißt du, Super Mario, hast du mal Super Mario gespielt, wenn der diesen Pilz findet und dann so wächst und auf einmal so einen Super Boost hat. So war Tommy Paul in den letzten 4 Spielen. Er hat wirklich unglaublich, also Sascha hat da wirklich nicht viel falsch gemacht, sondern Tommy hat einfach einen Super Booster gehabt im Hintern und hat auf einmal er hat Surfen Volley gespielt, Return und nach vorne gerannt, die Volleys weggedrückt. Also da mache ich ihm keinen Vorwurf. Das Einzige, wo ich mir echt ein bisschen Sorgen gemacht habe, wir haben ja da die ganzen Hawkeye-Zahlen, wenn wir diese Matches kommentieren. Oh. Seine durchschnittliche Rückhandgeschwindigkeit im ersten und im dritten Satz, 75 Meilen pro Stunde. Es ist sehr schnell, 75 Meilen pro Stunde. In dem Tiebreak im zweiten Satz ist die Rückhand, der bessere Schlag bei Alexander Zverev, auf 68 Meilen die Stunde runtergefallen. Okay. Und er hat beim Matchball eine Rückhand wirklich mit 60 Meilen pro Stunde. Wir haben halt immer alles in Meilen pro Stunde, das kann man sich dann umrechnen, aber selbst wenn man nicht in Meilen pro Stunde rechnet, weiß man ja, dass es ein großer Abfall ist von 75 auf 68. Und die Rückhand ist dann im Netz gelandet und da war er wirklich wieder passiv in diesem Tiebreak. Und Tommy Paul hat nicht gut gespielt in dem zweiten Satz. Er hat viele Fehler gemacht, aber er ist mutig geblieben. Und deswegen hat er dann hinten raus dann auch diesen Superboost bekommen, weil er ist einfach weiter ans Netz. Er hat weiter versucht, den Ball früh zu nehmen, hat weiter versucht anzugreifen. Und das kam nicht so richtig, 2,5 Sätze lang sogar, wenn man den Tiebreak mal rausnimmt, wo Sascha ein bisschen zu passiv war. Aber es kam irgendwann, und ich finde, das hat Sascha so gut gemacht in der Rasen- und der Sandplatzsaison, eigentlich das ganze Jahr über, muss man fairerweise sagen, das ganze Jahr über, dass selbst wenn es mal nicht so lief, ist er weiter seinem neuen Spielstil treu geblieben, er ist weiter aggressiv geblieben und im Englischen gibt es so einen schönen Ausdruck, live by the sword, die by the sword, du schwingst dein Schwert, du siegst, weißt du, du überlebst mit deinem Schwert, so wie du mit deinem Schwert stirbst. Und das würde ich mir für ihn wünschen bei den US Open, dass er das wieder macht, weil ich glaube, dann hat er die größten Chancen, wieder einen Major-Titel zu holen. Und er ist, weil wir gerade von Wettanbietern gesprochen haben, er ist der zweite Favorit laut den Wettanbietern nach Carlos Alcaraz. Und er hat ja alles in sich. Nur das darf er sich, finde ich, nicht wieder zulassen, dass er sich da zu passiv nach hinten abdrängen lässt von Tommy Paul zum Beispiel. Weißt du, weil da gibt's noch bessere Spieler als Tommy Paul, die das noch mehr ausnutzen können.
Ja, das wäre meine Frage gewesen, weil ich habe die Match nicht gesehen. Ich habe nur das Ergebnis gesehen und dann die Highlights gegen Tommy Paul. Und dann kann man das Match nicht beurteilen. Also du hast feststellen können, dass in den entscheidenden Phasen wieder passiver war, wieder abwartender. Die Geschwindigkeit bei seinen Grundschlägen ging zurück. Eigentlich so ein bisschen, ja, Sascha, letztes Jahr. sage ich mal. Sascha, dieses Jahr war er eigentlich immer der aggressive Spieler, auch wenn er dann mal ein Match oder zwei verloren hat und deswegen aber auch die großen Erfolge feiern konnte. In Paris, auch das Wimbledon-Finale, schätze ich, ein Riesenerfolg. Also weil er immer sehr aggressiv war. Das war er jetzt in den entscheidenden Phasen nicht.
In den entscheidenden Phasen, genau. Okay. Und das ist halt der Unterschied, würde ich sagen, zu letztem Jahr. Er hat jetzt nicht das ganze Match über passiv gespielt, so wie wir das letztes Jahr dann ein paar Mal gesehen haben. Es war dann wirklich nur in diesem zweiten Satz, ich würde sagen, von 4-4 im zweiten, bis er dann den zweiten Satz verloren hat. Da hat Tommy Paul so viele Fehler gemacht. Und ich hatte das Gefühl, wenn Sascha so jetzt einmal anzieht, aber er hat dann... Man muss auch immer sagen, es ist auch schwer zu beurteilen oder andersrum gesagt, man steckt nicht drin. Wenn man auf dem Platz steht und man merkt, der Gegner macht 20 Vorhandfehler, dann ist es klar, dass man vielleicht erstmal ein bisschen rausnimmt und auf die Vorhand spielt und guckt, ob der Gegner die Vorhand dann trotzdem reinspielt oder immer noch rausspielt. Deswegen kann ich schon auch verstehen. Aber ich hatte das Gefühl von außen betrachtet, dass Tommy Paul so viele Vorhandfehler gemacht hat, weil er so einen Druck hatte und weil er immer, du erinnerst dich an, an Tommys Vorhand, der macht ja so den Schläger, wenn man das jetzt sieht, schwierig, wenn man nur zuhört, aber wenn ihr uns zuguckt auf YouTube, er macht beim Ausholen den Schläger so fast nach unten. Also sein Schlägerkopf mit den Seiten zeigt einmal fast komplett nach unten. Und wenn er Zeit hat, kriegt er dadurch diesen Peitschenhieb und kann die Vorhand richtig schnell machen. Aber wenn du da schnell reinkommst, dann ist er natürlich zu spät, weil der Schläger zeigt ja fast quasi nach unten waagerecht. Und deswegen, ich hatte das Gefühl, dass viele dieser Vorhandfehler kamen, weil Sascha so schnell da reingespielt hat und er halt immer zu spät war. Ganz viel im Rahmen rausgespielt, ganz viel dann auch immer so hinten rausgefallen und der Ball ging zu lang. Und dann, als er bei 4-4 das hätte weitermachen, dann hat er ein bisschen rausgenommen und dann hatte Tommy Paul auf einmal mehr Zeit und hat dann die Vorhände reingespielt. Und wir haben dann erst irgendwann so Mitte dritten Satzes, Hawkeye braucht ja ein bisschen, bis er die Berechnung durchführt. Und irgendwann Mitte dritten Satzes hatten wir dann die Bestätigung, wir können es ja immer nur mit einem Auge feststellen und wir hatten das Gefühl, er spielt langsamer, aber dann so Mitte dritten Satzes kamen die Zahlen durch und die haben bestätigt, dass er wirklich um 7 Meilen die Stunde runtergegangen ist in seinen Schlägen und auch in seiner Court-Position ein bisschen weiter nach hinten gefallen ist wieder. Und so hat der Tommy Paul natürlich ins Match zurückgeholt. Es ging dann in den dritten Satz. Und da muss ich aber sagen, hat er sich wirklich wieder bemüht, aggressiv zu spielen. Da hatte Tommy Paul einfach diesen Super Mario Boost und all gut. Aber der kriegt halt diesen Super Mario Boost nicht, wenn er nicht im zweiten Satz wieder reingeholt wird. Weißt du?
Das Siegen und Verlieren, das sind ein paar Punkte. Das ist wirklich extrem knapp. Die Weltspitze unterscheidet sich da kaum. Und wenn du einfach ein bisschen Geschwindigkeit rauslässt, das spürt ja auch der Gegner. Der merkt ja auch, wenn du ein bisschen aus dem Schlag rausgehst, ein bisschen vorsichtiger oder passiver, wie wir es gerne sagen. Und dazu hast du dann automatisch mehr Zeit, dich zu positionieren und deine Schläge durchzuziehen. Also es gibt ja Gründe, warum man den Ball verschlägt und es gibt Gründe, warum man den Ball nicht verschlägt. Es liegt immer am anderen Spieler meistens, wie viel Druck der aufbaut. Und das ist die wunderbare Erklärung. Also, wir sind ja nun Patrioten und wünschen ihm alles Gute. Hat jetzt hier eine Woche oder 10 Tage Zeit bis zu seinem ersten Match. Ich habe gesehen, er war, glaube ich, gestern schon auf dem Center Court und hat zum ersten Mal trainiert und also sah entspannt aus. Also, wir wünschen ihm nur das Allerbeste. Aber jetzt hat er eben nach wie vor die Riesenchance. Letztes Jahr in der dritten Runde gegen Oshie Aliassime verloren. Also, der kann nur Punkte gut machen. Stimmt. Und wenn er dann so ein Halbfinale oder so und Finale nochmal hinhaut, dann ist auch der Unterschied zu Sinner immer geringer. Und man weiß ja auch nicht, wann Sinner wieder zurückkommt nach der Knieverletzung. Also toi, 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 Sascha Zverev, sage ich dann nur.
Ja, und Sinner hat ja echt viel gewonnen hinten raus. Ne? Das ATP-Finale hat irgendwie 3-4 Turniere in der Halle noch gewonnen. Also der hat viele Punkte zu verteidigen. Ja, also manchmal ist es gar nicht so schlecht, finde ich, wenn man im Vorbereitungsturnier so ein Match verliert, weil dann weiß man genau, was man im richtig wichtigen Turnier, nämlich beim Grand Slam, dann besser machen kann. Boris, wie ist das, als Nummer 1 gesetzter Spieler bei einem Major aufzuschlagen? Ist das anders? Hast du mehr Druck? Was denkst du, wie er reagieren wird darauf?
Ja, für mich war das immer die geilste Situation überhaupt.
Wirklich? So nach der Motto, aber du bist auch anders.
Ich habe es geliebt. Ich war nicht oft an eins gesetzt, weil in meiner Zeit war meine Konkurrenz eben Lendl und Edberg und Agassi und Sampras. Aber ich war hier und da auch mit die Eins und ich fand das immer wunderbar und habe es den anderen Spielern auch gezeigt, dass ich sozusagen für den Tag der König der Löwen war. Und ihr seid jetzt ihr holt mir das... Ihr holt mir das Essen gefälligst, damit ich in Ruhe essen kann. So, so.
Sehr gut.
Ja, nein, also es ist natürlich eine große Ehre. Das muss man erstmal erreichen, Nummer eins beim Grand Slam. Und ja, nur Sinner hat ja abgesagt, der vor ihm steht. Ansonsten wäre eh die zwei gewesen. Und Alcaraz ist die drei. Auch die Setzliste fand ich interessant. Djokovic jetzt hat es auf die vier geschafft. Er hat ja auch eine lange Pause nach Wimbledon und hat dann Cincinnati, ich meine, zum Glück gespielt, dass einfach ein bisschen Matchpraxis hat. Bin mal gespannt, wie der Wolf im Winter, wie er auftritt. Ich habe mir die Doku gesehen, die musst du unbedingt anschauen.
Wie war also, die? Ja, ich habe sie noch nicht gesehen.
Toll.
Wirklich?
Ganz über, ja, wo die Kameras überall hin durften. Das war vor allem letztes Jahr in Melbourne, als er dieses unglaubliche Match gegen Alcaraz hatte. Und man hat auch viele Bilder von seiner Frau gesehen in der Katakomben mit seinen Kindern. Also Djokovic extrem privat. Also was hat er noch nie zugelassen. Also wer ihn liebt und respektiert, muss das sich einfach anschauen. Also für die Setzliste ist das spannend, also gut für Djokovic. Aber du hast Shelton erwähnt, über den will ich auch gerne drei, vier sage. Also, das ist ja so einer, ist ja kein Geheimnis, einer meiner Lieblingsspieler von seiner Art. Ich bin mit dem Vater gut befreundet, habe mit ihm gespielt, habe ihn in Stuttgart im Finale natürlich auch gesehen. Saß daneben seinem Vater, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Und dann dachte ich nach Wimbledon, erste Runde verloren. Oh Gott, wohin geht die Reise? In die komplett falsche Richtung. Aber irgendwas ist da passiert. Die haben gut gearbeitet. Diese kleine Sommerpause gut genutzt. In Washington hat er schon, glaube ich, ganz gut gespielt. Aber den Titel beim Tausender verteidigen ist wirklich höchste Schule. Also das geht eigentlich nicht. Oder nur die absoluten Superstars schaffen das. Die Art und Weise, wie er da gespielt hat, starke Konkurrenz. Also ich habe ihn wieder auf der Karte. Ja, Cincinnati, erste Runde. Man ist natürlich auch dann platt. Du hast gesagt, du warst 11, 12 Tage in Kanada. Das ist zu lang, Männer und Frauen. Das ist ja
ich
wie ein Grand
platt.
Slam.
Ich war platt, Boris. Wie geht's denn dann denen? Ich war fertig mit der Welt.
Da muss sich die ATP eine andere Lösung einfallen lassen. Auch die WTA, die Spieler, die kriegen Lagerkoller. Du kannst die Spannung, du kannst die Konzentration nicht so lange aufrechthalten. Und dann hast du 11, 12 Tage und dann hast du nochmal 9 oder 10 in Cincinnati und dann hast du 3 Wochen New York. Das ist zu lang, das ist schlecht für die Spieler und auch schlecht für die Zuschauer, weil die Spannung geht weg. Du musst dann immer einen Tag oder zwei warten, bis der nächste spielt. Also das ist nicht optimal. Das finden auch viele Spieler, ist auch bei den Damen übrigens genauso. Aber ich habe Shelton wieder auf der Liste. Ich sehe ihn auch bei den News Open als einer der Mitfavoriten, dass er da weit kommt. Letztes Jahr hat er sich da an der Schulter verletzt, war dann länger aus dem Tennis-Zirkus. Aber ich glaube, er hat einen Schritt für sich gemacht, diesen Tausender zu gewinnen. Ich glaube, so die eigene Stärke ist wieder zurück. Der Glaube, dass man doch auch besser ist wie die meisten anderen, ist zurück. Physisch ist er eh stark. Also Shelton habe ich als einer von mehreren auf der Liste. Ich habe keinen Top-Favoriten, aber unter diese Gruppe, da sehe ich Zverev, da sehe ich Shelton, aber was ist denn mit den amerikanischen Männern los? Haben die denn einen dritten Frühling, wenn ich da Tiafoe sehe? Fritz, Nakashima, Tien, Paul und so weiter, die spielen gerade alle jetzt auf diesem amerikanischen Hardcore-Swing ihr bestes Tennis. Ich wäre nicht überrascht, wenn ein Amerikaner die US Open gewinnen würde, weil das gab es auch schon über 20 Jahren nicht mehr.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Call, Boris, weil wir hatten in jedem, der Tennis Channel ist durchgedreht, weil in jedem Turnier hatten wir 3 American men in the semifinals, 4 American men in the quarterfinals und die sind alle völlig durchgedreht. Ja. Und bei den Frauen sind sie es ja so ein bisschen gewöhnt, haben sich ein bisschen dran gewöhnt, dass man immer mindestens 2, 3 Frauen in den Endstationen der Turniere hat und dann ist es nichts mehr Besonderes, aber dass die Männer jetzt wirklich so abgeräumt haben, du hast gerade gesagt, Brandon Nakashima hat unglaublich gespielt.
Wahnsinn.
Alle 6 Wochen muss man ja sagen, obwohl es nur 3 Turniere sind. Ne? Aber das finde ich ein guter Punkt. Das muss man begreifen, weil es gibt dann Leute, die nie Tennis gespielt haben, die sagen dann, aber ist doch viel einfacher. 10 Tage ein Turnier, hast jeden zweiten Tag frei. Ja, dein Körper hat vielleicht frei, aber dein Geist, deine Emotionen, die sind immer im Turniermodus. Und das ist nicht frei haben. Selbst wenn du Montag spielst und dann Mittwochs, der Dienstag, du überlegst schon, okay, morgen spiele ich gegen Brandon Nakashima. Der serviert echt gut. Wo stelle ich mich dann hin? Stelle ich mich eher nach rechts oder nach links? Und dein Kopf macht ja schon komplette Kapriolen, weil er sich schon auf den Gegner vorbereitet. Das gehört natürlich dazu. Du so visualisierst du den Gegner zu spielen. Aber du bist ja nicht ausgeruht. Du sitzt vielleicht zu Hause und guckst Netflix und deine Beine ruhen sich aus. Aber dein Kopf, du kannst vielleicht Brad Pitt und Angelina Jolie gucken, aber in deinem Kopf hast du Brandon Nakashima. Weißt du, wie ich meine?
Nee, das ist wirklich eine hohe, ich meine zu hohe Belastung von der Konzentration, von der Motivation für alle Spielerinnen und Spieler. Das ist zu lang. Und ich glaube, der Fan ist genervt, weil er einfach immer so lange warten muss, bis das nächste Match kommt. Und dazu spielen sie ja nur 2 Gewinnsätze. Also körperlich sind wir ja nicht belastet, wenn du jetzt 3 Gewinnsätze hast bei US Open, Tag frei, das brauchst du, aber nicht bei 2 out of 3. Ich bitte euch, Leute. Das ist nicht gut.
Ja, und man hat es gestern, und das ist halt dann das, wenn du Nakashima und Swiatek-Fan bist zum Beispiel, die haben beide Finale in Toronto jeweils Montreal gespielt. Und dazu muss man sagen, Toronto-Montreal, das Finale ist an einem Donnerstag. Am Freitag gehen die ersten Runden schon los, weil die Finale gespielt haben am Donnerstag, sind es die einzigen Matches, die dann am Samstag stattfinden. Das heißt, die fliegen am Freitag beide in Toronto und in Montreal, wurden die Finals um 20 Uhr gespielt. Das heißt, du kannst nicht mehr abends, nicht mehr abends von Toronto oder Montreal nach Cincinnati fliegen. Das heißt, du fliegst dann am Freitag, vielleicht gehst du ein bisschen spielen, vielleicht ruhst du dich aus, je nachdem, das ist dann individuell anpassbar. Und dann mussten die am Samstag raus und ihr erstes Match spielen. Und weil sie quasi Freitag übersprungen haben, mussten sie dann Samstag, Sonntag, Montag spielen hintereinander, um das aufzuholen, was quasi versäumt wurde. Es war hier auch regnerisch, das kam noch dazu. Deswegen war ein bisschen Verzug im Plan. Das heißt, die mussten dann Samstag, Sonntag, Montag spielen. Und gestern beide Nakashima und Swiatek verlieren das Match, weil sie platt sind. Beide.
Klar.
Ne, das ist dann nicht viel, das sind 5%, aber auf dem Niveau sind 5% wie 100%. Und Swiatek verliert 6-4 im dritten gegen Pegula. Und Brandon Nakashima spielt einen super ersten Satz, hat 3-4 Satzbälle gegen Francis Tiafoe und im zweiten hat er keinen Fuß mehr aufs Brett gekriegt. Ja, und das ist halt dann echt schade. Zum Glück haben sie jetzt eine Woche bis zu den US Open, aber du willst ja nicht die Spieler rechts und links fallen sehen, weil sie müde sind. Ne? Du willst die verlieren sehen, weil der andere besser war.
Klar. Nee, das ist nicht optimal. Und da müssen ja die ATP vor allem eine andere Lösung finden. Monte Carlo im Frühjahr wird über eine Woche gespielt. Die fangen dann sonntags an mit der ersten Runde. Also dann hat man einen Tag gewonnen. Das ist gut. Aber jetzt fangen sie ja freitags an, teilweise Donnerstag, die Woche vor. Also das ist keine gute Lösung. Aber bitte ein Wort für mich, den Shootingstar des Jahres, Rafael Rodach.
Sehr gerne.
Was spielt der für ein Tennis jetzt auf Hartplatz? Das habe ich so nicht erwartet. Wie du warst in Amerika, du warst vor Ort. Wie spielt der Hartplatz?
Also ich habe es ja schon mal, also erstmal noch einen Satz zu Ben Shelton. Wir hatten eine, weil du gesagt hast, der hat jetzt wieder die Kraft. Und eine Sache war interessant, was er gemacht hat. Er war, und das war sein Problem, da haben wir schon oft drüber gesprochen, Boris, in unserem Podcast, für unsere langjährigen, wollte ich sagen, wir haben ein Jahr erst im Podcast.
Fühlt sich schon an wie ein paar Jahre,
Für unsere langjährigen Fans, die werden das wissen. Aber Ben Shelton, natürlich unglaublicher Aufschlag, aber er hatte von den Top 50, obwohl er ein Top 10 Spieler ist, regelmäßig jedes Jahr war er in den unteren 5%. Also er war immer zwischen 45 und 50 gerankt in seinen Return-Zahlen. Erster Aufschlag, zweiter Aufschlag vom Gegner, hat da wirklich einfach zu viele Fehler gemacht oder wenn den Ball reingespielt, dann zu kurz und der andere hat den weggemacht. Also war ganz, ganz niedrig in diesen Return-Zahlen. Und das war jetzt viel besser, vor allem in Montreal. Er hat irgendwie eine unglaubliche Zahl. Ich glaube, 22% mehr Returns reingespielt. Er ist ein bisschen weiter zurückgegangen. Also er hat ja früher diesen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Und dann, wenn er den Ball erwischt hat, war es natürlich super, aber er hat ihn halt ganz oft nicht erwischt. Und die schlauen Aufschläge haben ihm dann immer den Körper serviert und er war immer viel zu nah dran. Und er macht nicht mehr diesen extremen Sprung nach vorne, hat ein paar Zentimeter sich nach hinten gestellt und versucht jetzt erstmal zu neutralisieren, nicht sofort auf Winner zu gehen. Und das war so der große Unterschied. Also das nur zu Ben Shelton. Dieses Hawkeye ist echt gut, Boris, weil dann ne, was man so im Gefühl hat, das, genau. ist, das wird dann nochmal bestätigt und das ist irgendwie echt cool, weil dann weiß man, man ist nicht auf dem Holzpfad.
Nee. Ich finde auch von der Grundlinie, wenn die Rallye angefangen hat, konnte jedem Spieler Parole bieten, war jetzt nicht mehr so ungestüm, hat jetzt nicht den falschen Ball attackiert, sondern hat auch mal 3-4 Mal die Rückhand cross reingespielt oder die Vorhand. Also er hat echt besser Tennis gespielt und deswegen glaube ich, dass er bei den US Open, auch körperlich war er immer fit wie ein Turnschuh, dass er auch da ein Wörtchen um den Titel mitreden wird.
Ja, und zu Rafa Hodar. Also ich habe das schon einmal hier gesagt und ich muss das nochmal sagen. Wenn man ihn im Fernsehen spielen sieht, dann sieht es nicht so spektakulär aus, weil er halt sehr ein solider Grundlinienspieler ist. Deswegen, wenn die Tennisfans in Deutschland mal die Möglichkeit haben, Rafa Hodar in echt zu sehen, bitte tun, weil der Sound, den seine Grundschläge ergeben und wie viel schneller er spielt als fast alle anderen, ist wirklich unglaublich zu sehen, weil ich am Anfang habe ich ihn immer nur im Fernsehen gesehen und dachte, okay, ja, er ist sehr solide, macht wenig Fehler, geht drauf, nimmt den Ball früh, aber warum ist er so gut? Und das erste Mal, als ich ihn live habe spielen sehen, dann das war so krass, weil er halt keine Lücken hat. Eine Vorhand und Rückhand sind beide schnell und dadurch sieht es dann nicht so schnell aus, weil er immer hackt. Weißt du, wie ich meine? Und er macht keine Fehler und was er eben auch gut macht, weil er diese langen, langen Arme, langen Beine hat, der kann dann schon auch echt gute Winkel spielen. Also er hackt nicht nur durch den Platz, sondern er spielt dann immer wieder den Winkel und dann ist der nächste Ball natürlich noch schneller, wenn er dann drauf geht. Er hat nach Arthur Fies, und ich meine, Arthur Fies Vorhand ist ein absolutes Brett, er hat nach Arthur Fies die schnellste Vorhand auf der Tour.
Wow.
Vor Alcaraz, vor Sinner. Also das muss man schon, das ist schon krass.
Ja.
84 Meilen die Stunde im Durchschnitt. Arthur Fies ist die Nummer 1 mit 85 Meilen die Stunde.
Hm. Übrigens auch Arthur Fies sehe ich auf der Karte. Also meine Karte für Anwärter ist verdammt lang. Also ich könnte so die ersten 10 aufzählen, aber Arthur Fies habe ich drauf, auch da habe ich drauf. Es gibt für mich nicht den Top-Mann oder die Top-Frau, aber es gibt einige, die jetzt die US Open gewinnen können. Auf jeden Fall habe ich auch Arthur Fies und Rodat. Aber gut, dass du sagst, weil man im Fernsehen sieht man es nicht. Denn man hört es ein bisschen, man sieht aber den Impact nicht von seinen Schlägen, wie viel Druck er erzeugt. Aber er ist gerade dabei, meinen alten Rekord zu brechen.
Ich weiß, Boris, wie fühlst du dich? Vielleicht schafft er es nicht.
Nein, also ich bin immer für die Jugend und ich drücke immer die Daumen. Und also zur Erklärung, ich habe vor 41 Jahren einen Rekord aufgestellt, in dem ich jenseits der 100 irgendwo war, Ende 84, und 210 Tage brauchte, um in die Top 10 zu kommen. Das ist dann nach meinem Wimbledon-Sieg passiert, da war ich dann die Nummer 8. So, das war 210 Tage. Hat noch keiner es schneller geschafft von jenseits der 100. Hodar war jetzt wohl bei Tag 140, 145, hat aber jetzt relativ früh in Cincinnati verloren.
Genau.
Aber ist immer noch gut dabei. Also ich bin überzeugt, das ist eine Frage der Zeit, bis er es schaffen wird. Ich drücke ihm das, ist gut für den Sport, er ist ein sympathischer Spieler. Und Rekorde sind auch da, damit sie irgendwann mal gebrochen werden. Vielleicht außer einem, also mein Wimbledon-Rekord hätte ich gerne noch ein bisschen länger.
Aber den wird keiner brechen.
Der noch
Nie, wenn man mich drauf festnageln würde, würde ich sagen, niemals im Leben wird jemand jünger bei den Männern Wimbledon gewinnen. Das geht einfach nicht. Man kann nie sagen.
Man kann nie sagen. Ich meine, Alcaraz war 19 bei seinem ersten Grand Slam. Rodar ist auch erst 19, aber ich war eben 17. Also genug jetzt über mich. Aber Rodar.
Nee, nicht genug über dich.
Nee, aber Rodar finde ich faszinierend. Ich habe ihn in Marrakesch zufälligerweise, so tennisverrückt bin ich, habe das Finale mir angeguckt und dachte, wow, wie schlägt denn der? Und dann ging er nach Barcelona, ging er nach Madrid und hat dann auf Sand gut gespielt, da war ich jetzt nicht überrascht, aber dass er auf Hartplatz auch so dominant ist und dann wirklich gegen die Besten der Welt auf Hartplatz wirklich auch Parole bieten könnte, teilweise gewonnen, war Finale in Washington, in Kanada war, hat auch einige Matches gewonnen, auch in Cincinnati. Ja. Dieses Match gegen Shapovalov, wo er, glaube ich, im dritten Satz 5-1 hinten oder im zweiten Satz, glaube ich.
Im zweiten Satz 5-1 hinten, ja.
Double Break, Shapovalov Matchbälle, auch obwohl das Turnier nicht gewonnen hat, das sind Siege, das schaffen nur die Großen. Das ist nicht normal, das ist außergewöhnlich und Rafael Hodar ist außergewöhnlich.
Ja, und er war im Halbfinale, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Montreal. Also auch für ihn war es ein ganz schneller Turnover. Und für die Halbfinalisten, das ist ja dann das andere, für die Halbfinalisten, die haben nicht diesen einen Tag Pause bekommen dann, wie Ach die so. Finalisten, sondern die mussten, er musste halt quasi direkt am Freitag
Nein.
dann spielen. Ja, der das musste direkt ja am Wahnsinn. Freitag spielen. Also ja. es ist echt krasser Plan für diese Tennisspieler und Tennisspielerinnen. Und ich muss sagen, das war so witzig, ich habe in Washington habe ich ein Match kommentiert von Rafa Hodart. Und wie schnell der sich verbessert hat, Boris, das war so krass, weil auf Sand fand ich schon die Schläge alles unglaublich. Aber ich fand im Vergleich zu den besten Spielern auf der Tour, sei es ein Shelton, sei es ein Zverev, Sinner Alcaraz, klar, fand ich, er bewegt sich nicht so gut. Ne? Der war in der Defensive, ja. war er ein bisschen unstabil, er kam auch nicht gut aus der Ecke und so. Und wir haben das Match so vorbereitet. Andrea, was denkst du? Ich so, ja, Nadal. Hodar, unglaublicher Spieler, aber so bewegen ist noch nicht so wie die Top-Leute. Defensive könnte noch besser. Der ist gerannt, Boris. Ich musste meine eigenen Worte fressen. Nach so 7 Spielen habe ich gesagt, Leute, alles, was ich vor dem Match gesagt habe, bitte Vergiss einmal es. Vergessen. Genau, bitte einmal aus den Gehirnwindungen rausnehmen und in die Mülltonne schmeißen oder das Klo runterspülen. Ja. Denn, und das fand ich so, ich weiß halt nicht, vielleicht fühlt er sich auf Hartplatz besser von der Bewegung als auf Sand mit dem Rutschen, aber der okay. hat Bälle bekommen. Ja. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Und wenn er sich jetzt auch noch in der Defensive so gut bewegt wie in der Offensive, dann wird er, ich hoffe nicht, dass er deinen Rekord bricht, Boris, ich bin auf deiner Seite, ich bin Team Boris, aber er wird auf jeden Fall, ich würde ja. sagen, in den nächsten 1-2 Jahren Top-5-Spieler, da bin ich mir sehr sicher.
Ja, ist auch im Weg, jetzt schon ins ATP-Finale nach Turin zu kommen. Also wer sich, nochmal, da haben nur 8 Platz, aber man hat das Gefühl, 15 haben gerade die Chance, und in die ersten 8 zu kommen. Unter anderem eben auch Hodar. Und US Open ist wichtig, da gibt's viele Punkte, aber auch dann die Hallensaison. Mal schauen, wie er da agiert. Aber wenn er so schnell auf Hartplatz gelernt hat, wird er das in der Halle auch schnell lernen. Er ist sehr groß gewachsen, das sieht man im Fernsehen teilweise nicht. Also ich glaube 1,92, 1,93. Ja. Sag mal, ist in seiner Box nach wie vor nur der Vater oder ist
nur der Papa?
Nur der Papa. Das ist noch
und
kein.
Das ist so lustig. Ja. Das ist jedes Mal, ich lache mich jedes Mal schlapp. Die zeigen die Box von Ben Shelton und da ist Papa, Mama, Freundin, Physio, Fitness, Ernährungsberater, hier, Manager, bam, 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 20 Leute. Und dann wird in die Box geschwenkt von Hodar und da sitzt einfach der Papa alleine mit so 10 und dann, die Box wird ja dann leer gelassen, da werden ja nicht andere Leute reingesetzt, es sind einfach so 10 Sitze um ihn herum und er sitzt so ganz alleine. Es erinnert mich immer an diese Situation, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, Boris, als Medvedev, oh Gott, das ist so ein richtiger Super-Tennis-Nerd-Ding, als Daniil Medvedev bei den Australian Open gespielt hat, während Covid, und es gab keine Zuschauer, und er hat den dritten Satz, meine ich, oder den vierten verloren und hat seinen Trainer, damals noch Gilles Ciavara, rausgeschickt. Und es gab aber keine Zuschauer. Dann haben die Kameras Gilles gefilmt, wie er so ganz langsam das Stadion, weil du musst ja auch, du weißt ja, bei den Australian Open kommst du ja nicht durch die Katakomben, sondern du musst wirklich raus aus dem Stadion hochlaufen. Und Gilles Ciavara ist einfach so gefühlt 17 Minuten lang diese Stufen hochgelaufen und die Kamera hat ihn so
auf
verfolgt.
Ihn, ja.
Das war so traurig. Und da muss ich jedes Mal dran denken, wenn ich Rafas Papa in der Box ganz alleine sitzen sehe, so Covid-Zeiten, keine Zuschauer. Good times. Aber Boris, möchtest du noch was über die Männer sagen oder wollen wir zu
noch
den Frauen
einen,
gehen?
Noch einen. Gerne. Müssen wir erwähnen. Nick Kyrgios. Es gab keine so gute Nachricht. Er wurde positiv des Dopings überführt. In dem Fall war es Kokain. Überrascht hat mich das irgendwo nicht, wie ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und jetzt ist die Frage, hat er es vor dem Match genommen? Dann wird er, glaube ich, mindestens für 2 Jahre gesperrt oder nach dem Match, also nicht während eines Turniers. Dann ist die Strafe milder. Ja, er kann sich natürlich über Kritik hier nicht beschweren. Er hat ziemlich ausgeteilt, als Sinner für Doping Fall hatte und auch Simone Halep hat sich auch dazu geäußert, sprach von Karma. Trotzdem, ich bin ein Menschenfreund und wir sind alle Menschen, wir machen Fehler. Ich bin überzeugt. Also erstmal hoffe ich, dass er sich erholt, dass er realisiert, dass das der falsche Weg ist. Drogen haben im Sport sowieso nichts zu tun, aber gerade bei jungen Menschen, der ist erst 31. Und ich hoffe, dass er ja mit Hilfe seiner Freunde wieder zu sich findet. Ich finde, er hat den Weg in den letzten Jahren ein bisschen verloren. Er sprach über die Tatsache, dass er doch realisiert hat, wie sehr er Tennis dann doch liebt und wie er es vermisst, nicht mehr in der Weltspitze zu sein und nicht mehr Turniere zu spielen können, aus welchem Grund auch immer. Ich sage auch ganz klar, jeder hat auch eine zweite Chance verdient, auch Nick Kyrgios. Man muss ihn jetzt in Ruhe lassen. Er hat auch ganze Schuld auf sich genommen. Er hat nicht gesagt, das stimmt nicht, oder jemand hat mir was in den Drink gemixt oder die Tablette habe ich nicht genommen, sondern hat gesagt, ja, ich habe das gemacht. Das war der größte Fehler meines Lebens. Das sollte man respektieren. Aber er sollte zurückkommen und man sollte diese Veränderung spüren. Dann ist es okay.
Ja, ich glaube, das ist genau richtig, wie du sagst. Meine erste Reaktion war ähnlich wie Simona Halep, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, das ist die menschliche, emotionale Reaktion darauf, so, so wie man es in den Wald ruft, so schallt es auch wieder raus, so ein bisschen, ne? Aber dann habe ich auch ein bisschen näher drüber nachgedacht und dachte so, vielleicht hilft ihm das. Weißt du, manchmal braucht man so einen Tiefpunkt, um zu realisieren, was einem wirklich wichtig ist. Und er hat sich jetzt so die letzten 4 Jahre, wie du sagst, wir von der Seite hatten das Gefühl, er wurschtelt sich so durch, aber er kommt nicht so auf den Trichter, was er eigentlich will, weil er würde gerne Basketballer sein, aber hat das Talent im Tennis und es ist ein Riesendrama und ein Dilemma und so richtig trainieren will er auch nicht und er möchte auch Party machen, aber er möchte auch ein Top-Athlet sein, das geht halt leider nicht zusammen. Und vielleicht ist das so der Weckruf, den er braucht, um zu realisieren, okay, ich möchte nochmal, er ist 31, wenn er Glück hat und es wird out of competition getestet, dann kriegt er nur ein Jahr, meine ich.
Ja.
Dann ist er 32, dann hat er noch 3, 4 gute Jahre in sich. Und vor allem, wenn er dieses eine Jahr nutzen könnte, um sich wirklich fit zu machen und alle seine Verletzungen auszukurieren und richtig auf den Platz zu gehen und ins Fitnessstudio und sich richtig fit zu machen. Vielleicht hat er dann nochmal 3, 4 gute Jahre in sich.
Ja.
Das Einzige, was mich immer gestört hat an ihm und vielleicht bringt ihn das zu sich, er hat vieles mit so einer gewissen Arroganz gemacht. Ja, ich bin der Talentierteste. Ja, ich stehe über den Dingen und ihr mit den Doping-Sachen, das würde mir nie passieren.
Genau.
Und wenn er diese Arroganz ablehnen kann, und ich finde, das ist so eine Arroganz, die hat man als junger Mensch auch ein bisschen.
Ja.
Vor allem, wenn man Tennis spielt, hatte ich auch, hattest du vielleicht auch. Man denkt dann, man ist besser. Das ist so ein junges Menschending und dann wird man erwachsener und älter und hat mehr Erfahrung und merkt so, boah, das Leben ist echt hart und es ist kein Ponyhof und man muss sich vielleicht ein bisschen wieder auf die richtigen Werte besinnen und seine Familie und die Leute, die einem nahestehen. Und das hoffe ich für ihn, dass er so diese Jugendarroganz ablegen kann und dann nochmal sich richtig darauf konzentriert, was ihm wichtig ist im Leben.
Ja, und da bin ich dann auch schon etwas älter, wir alle zusammen. Und mit 31, man macht doch noch Fehler, wenn man älter wird, aber man muss draus lernen, man muss eine Veränderung sehen, man muss in sich gehen, realisieren, dass man auf dem Weg abgekommen ist, das ist ja offensichtlich. Und ich wünsche es ihm, dass er eben nochmal zurückkommt und klar, sag mal, auch den Tennissport nach eigenen Entscheidungen verlässt. Nicht wegen einer Dopingsperre. Das ist die Höchststrafe. Das wünsche ich ihm nicht. Aber man muss eben eine Veränderung bei ihm sehen. Er war immer der Lautsprecher. Wir haben auch uns einige Male angebieft, weil er irgendwie Kommentare losgelassen hat, die ich nicht für gut empfunden habe. Hab das auch lautstark gesagt und noch kritisiert. Dann hat er mich ein bisschen beleidigt, sage ich, also Junge, wenn wir uns mal im Park sehen, lauf, Junge, lauf, wenn ich dich nicht erwische. Aber das war natürlich auch aus der Emotion passiert. Ja, ich habe auch einige Höhen und Tiefen erlebt, deswegen sage ich das mit einer gewissen Erfahrung. Mit 58, jeder kann Fehler machen, man muss nur die Lektion lernen und sich dann verbessern. Und auch ist auch ein Vorbild für die Jugendlichen. Und auch klar sagen, Leute, Drogen und Sport haben nichts miteinander zu tun.
Ne? Ja, super. Finde ich gut, Boris. Finde ich gut, dass du ihm verziehen hast.
Noch nicht ganz.
Halb verziehen. 50% verziehen.
Er muss erstmal wieder zurückkommen, klar sein, gesund klein und offen sein und seine Fehler, was er jetzt schon gemacht hat, zugeben und einfach einen besseren Weg einschlagen. Ne?
Ja, das hoffen wir für ihn. Wir wünschen ihm alles Gute und lass die Finger von Drogen. Es bringt alles
gar
nichts. Das ist doch Schwachsinn.
Ja.
Das ist doch Schwachsinn. Geht lieber Sport machen. Tennis spielen zum Beispiel.
Genau.
Und wer wirklich Tennis gespielt hat, und zwar fantastisch Tennis gespielt hat, war Iga Świątek, ich bin so froh, dass sie wieder zurück ist, denn wir brauchen sie. Sie ist einfach, es gibt so eine Handvoll Frauen, das ist eine Rybakina, das ist eine Sabalenka, die gerade in der Krise ist, da werden wir auch drüber sprechen. Aber wenn man mal so alles wegnimmt, Sabalenka, ja. Rybakina, Goff, Świątek, Pegula, die ist ein bisschen älter, 32, deswegen zähle ich sie so halb dazu, weil ich weiß nicht mehr, wie lange sie noch dieses Niveau halten kann. Aber das sind, die sind einfach ein bisschen besser als alle anderen. So, ne? Ja. So wie wir die Top 2 bei den Männern gerade haben oder Top 3, wenn man Sascha dazu zählt, und wie wir die Top 4 bei den Männern mal hatten, wenn man Andy Murray noch dazu zählt. So haben wir gerade diese Handvoll Frauen, die sind einfach in ihrer Bestleistung ein bisschen besser als der Rest des Feldes. Aber irgendwie konnten sie das alle noch nicht so gleichzeitig zusammenbringen. Und jetzt haben wir mal Rybakina, Świątek, Goff in Topform und Sabalenka ist in der Krise. Das gibt's doch nicht, Boris. Das gibt es doch nicht. Ich hoffe wirklich, dass sie sich irgendwie jetzt nochmal fängt, kurz vor den US Open, weil wie cool wäre das, wenn wir bei den Frauen die vier hätten, die ständig gegeneinander im Halbfinale, im Finale spielen. Und man muss sagen, die letzten Viertelfinals, Halbfinals bei den Frauen waren unglaublich. Also von Toronto, ob es ein Osaka-Rybakina-Match war, ob es ein Świątek-Svitolina-Match war. Hier, wir haben alle drei Matches, alle letzten drei Damen-Matches, außer das Coco-Gauff-Match gegen Bejlek, ging 7-6 im dritten aus. Es macht so Spaß, Frauentennis zu gucken. Aber ich finde, Sabalenka braucht man schon auch. Die macht einfach was her als Nummer eins.
Was ist denn da los? Die hat das Sunshine-Double gewonnen in den Worlds in Miami, ungeschlagen, die klare Nummer 1 der Welt, US Open Titelverteidigerin, das kommt dazu, und die hat seit April kein Finale mehr erreicht. Da kann man sagen, auf Sand vielleicht nicht der stärkste Belag, auf Rasen relativ früh in Wimbledon dann noch verloren und jetzt eben auf Hartplatz früh verloren. Was ist denn da los? Was ist der Grund, warum Arina Sabalenka momentan nicht mehr zur Weltspitze gehört?
Also es gibt ein paar Gründe. Grund Nummer 1, sie hat echt immer noch Probleme, Matches zuzumachen. Gegen Sarah Bejlek jetzt hier, wo sie verloren hat. Das war, glaube ich, der größte Schock für sie. Toronto war sie noch nie weiter als Viertelfinale. Also ich glaube, das nimmt sie dann auch so als erstmal ein Warmmachturnier. Hat da gegen Alexandrova verloren. Gegen die hatte sie schon eine 4-4-Bilanz. Also hatte schon ein paar Mal gegen sie verloren. Ich glaube, das war noch nicht so ein mega schlimmer, kein Hieb auf Selbstbewusstsein, aber diese Niederlage hier in Cincinnati gegen Sarah Bejlek, ich glaube, die hat richtig wehgetan. Sie hat 3-1 im ersten, 4-2 im ersten, 5-1 im Tiebreak im ersten und dann kriegt sie es einfach nicht zu. Und das sind dann richtig dumme Fehler. Von 5-1 im Tiebreak bis 5-5 hat sie einfach viermal den ersten Ball nach dem Aufschlag oder dem Return verschlagen. Und das geht halt bei einer Nummer 1 nicht. Nee. Das geht bei mir, das geht bei Andrew Petkovic. Weißt du? Aber bei einer Nummer 1 der Welt kannst du nicht bei 5-1 im Tiebreak, bei so einer angespannten Situation, Aufschlag den ersten Ball ins Netz, Aufschlag den ersten Ball ins Netz, Return rein, zweiten Ball weg, Return rein, zweiten Ball weg und die Bejlek hat sich nur die Hände gerieben, hat dann ein paar geile Punkte gespielt hinten raus und hatte den ersten Satz. Es war ganz spät, es war schon Mitternacht. Dann habe ich den Fernseher ausgemacht, habe ein bisschen gelesen, guck auf mein Handy nochmal kurz bevor ich schlafen gehe, wie viel es steht und es steht 4-1 für Arina Sabalenka. Ich so, okay, jetzt hat sie sich zusammengerissen, Bejlek ist eine komplizierte Spielerin, weil die macht so Slice und hohe Bälle und Moonballs, was weiß ich, die bringt dich so aus dem Rhythmus, aber sie hat eigentlich keine richtigen Waffen. Ich so, okay, sie hat sich zusammengerissen, das wird sie jetzt 2-2 gewinnen. Ja. Geh schlafen, wach am Morgen auf, mach mein Handy auf, hat die den zweiten Satz 6-4 verloren. 5 Spiele in Folge gegen eine Spielerin, die keinen Winner schlägt, wirklich. Ja. Also muss sie sich, ohne dass ich einen Punkt davon gesehen hatte, wusste ich, die muss alles wieder rausgeblasen haben, weil die Sarah Bejlek, wie gesagt, die ist echt, gegen die würde ich nicht in der ersten, zweiten Runde spielen wollen, weil die halt alles reinspielt, kriegt jeden Ball zurück und macht Stops und Slice, ist wirklich unangenehm. Aber sie schlägt keine wirklichen Winner. Das heißt, du musst dich schon selbst schlagen gegen sie. Und das war echt schockierend. Und sie sah auch danach, ich habe mir dann die Pressekonferenz angeguckt, die war so ganz kurz mit nur ein paar Journalisten, weil es halt so spät war. Es war dann schon 1 Uhr morgens. Die sah echt fertig aus. Ich glaube, das hat ihr so einen richtigen Seitenhieb auf ihr Selbstbewusstsein gegeben. Und ich bin wirklich gespannt, ob sie das schafft, bis zu den US Open über Training, weil das ist ja das Problem. Du kannst ja jetzt kein Turnier mehr spielen, ob sie sich übers Training dieses Selbstbewusstsein zurückholt.
Nein, aber glaubst du, es ist eine sportliche Frage oder ist es eine Frage der Einstellung, der Mentalität? Weil das klingt mir alles so, dass sie momentan dem Druck nicht standhält, gar nicht, unabhängig wie die Gegnerin ist. Sie selber macht nicht zu viel Druck. Die Frage ist, warum? Ich mag sie, ich schaue gerne zu, aber sie ist momentan häufiger auf ihren Social-Media-Plattformen zu sehen als auf dem Tennisplatz. Das ist ganz nett und schön. Ist vielleicht der Fokus ein bisschen verloren gegangen? Die spielt schon sehr lang erfolgreich, hat eine Menge Geld verdient, eine Menge Titel geholt und so weiter. Sie ist ja frisch verlobt. Ist momentan ihr Privatleben ihr Fokus und der Tennissport eher die Nummer zwei? Weil das würde es erklären.
Das ist ein guter Punkt, das ist schwierig für mich zu beurteilen, dazu bin ich nicht nah genug an ihrem Team dran. Was ich beurteilen kann, ist das, was ich auf dem Platz gesehen habe und wir hatten sie im Interview in Toronto und sie hat vor ihrem Match, das sie dann verloren hat, gesagt, sie würde gerne back to the basics gehen, zurück zu den Anfängen. Sie hatte das Gefühl, das hat sie dann gesagt, dass sie auf Sand und Rasen ein bisschen zu viel Variation in ihrem Spiel hatte, weil sie sei ja immer noch eine Powerspielerin und sie hätte zu viel Stops und so weiter gespielt. Das Problem, Boris, bei Back to the Basics für Aryna Sabalenka ist, sie war halt früher eine Ballbasherin, weißt du, die war halt eine Hackerin. Und sie ist ja gerade die Nummer eins der Welt geworden, weil sie auf einmal ein bisschen mehr Spin auf der Vorhand hatte, weil sie in Defensivposition deutlich disziplinierter war, weil sie auf einmal den Slice hatte, um die andere mal rauszubringen. Das heißt, Back to Basics war dann gegen Alexandrova war das der Fall. Die hat dann einfach auf jeden Ball mit 10 Millionen gehackt und wenn es kam, war es dann absurd. Es war absurd, es war so gut, aber es waren dann halt viele entscheidende Fehler dabei und da komme ich zum zweiten Punkt, den ich beobachtet habe, in diesem Sarah Bielek-Match, als sie 5-1 führt, dann hat sie immer noch diese Aryna Sabalenka, sie hat ja eine unglaubliche Ausstrahlung, finde ich, auf dem Platz. Ne? Die ist ja wirklich einschüchternd. Das hat sie vielleicht, sie ist die erste seit Sharapova und Serena Williams, die das hatten, weil sonst sind ja alle immer eher so verhuscht oder konzentrieren sich auf sich selbst und sie hat wirklich Ausstrahlung. Und das ist mir das erste Mal aufgefallen. 5-1 hatte sie das. Aryna Sabalenka, Aura, Ausstrahlung, die andere hatte Schiss. Dann macht sie diese zwei Fehler, es steht 5-3 und auf einmal sieht man Panik in ihrem Gesicht.
Okay.
Und das war vorher nicht der Fall. Weißt du, es steht ja immer noch 5-3. Eigentlich ist nichts passiert. Ja. Aber an so Kleinigkeiten siehst du, dass sie echt gerade Zweifel hat und dass ihr Selbstbewusstsein einen ganz schönen Seitenhieb abbekommen hat, weil das hat man ihr im Gesicht bei 5-3 Führung gegen eine Spielerin, die 35 in der Welt steht, das hat man ihr nicht angesehen vor 4-5 Monaten.
Also hat sie den inneren Glaube an die eigene Stärke verloren. Das würde ich so als Hobbypsychologe jetzt mal beurteilen, wo ich das Match nicht gesehen habe. Und das ist auch dann ein Zeichen, wenn du in den entscheidenden Phasen einfach diese leichten Fehler machst. Man kann ja auch mal schlechter spielen, aber der Gegner kann auch mal den Ball verhauen. Deswegen spiel erstmal die Kugel rein und geh mal in die Rallye. Vielleicht haut der ins Netz. Aber wenn sie eben auf den ersten Punkt gleich als Winner drauf will, das spricht für Angst, das spricht für Unsicherheit, dass sie gar nicht in die Rallye rein will, weil sie halt so eine Power hat und weil es an guten Tagen auch immer gut geht. Aber es ist ja nicht jetzt einmal passiert, sondern seit April ist das der Fall. Und irgendwann nagt das wirklich an dem eigenen Selbstbewusstsein. Und spätestens nach der Halbfinalniederlage in Paris in Roland Garros, wo sie ja auch Satz und Doppelbreak hatte und weiß der Teufel alles gegen Schneider. Also spätestens da war mir klar, da fehlt jetzt was. Und dann ist immer die Frage, kann das Team um sie herum ihr das bringen? Oder braucht man mal Tapetenwechsel? Swiatek hat ja jetzt auch einen neuen Trainer seit dem Frühjahr. Francisco Reutsch, das geht nicht sofort gut, aber jetzt 3 Monate Spieler, hat sie wieder ihre alte Form gefunden.
Genau.
Braucht Sabalenka vielleicht eine andere Ansprache, einen anderen Trainingsmodus, weil irgendwann, wenn du jahrelang auch erfolgreich mit deiner Mannschaft arbeitest, irgendwann hast du alles schon 11-mal gehört und es ist nicht mehr so spannend. Ist das eine Frage?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob sie was machen wird. Sie hatte ja letztes Jahr genau um diese Zeit herum Max Mirny ins Team dazugeholt. Er war jetzt auch wieder da in Cincinnati, er war nicht in Toronto. Vielleicht ist das etwas, ich glaube, sie wird noch die US Open abwarten und dann, wenn dann danach eine Entscheidung, was ihr Team betrifft, treffen. Aber du sprichst sie gerade an und also erstens mal hast du zu 100% recht, so hat nämlich Coco Gauff gestern gegen Bejlek gewonnen. Bejlek hat dann gestern gegen Coco Gauff gespielt. Und wie gesagt, Bejlek macht keine Winner und die Gauff hat dann, Coco hat einfach zurückgespielt, weil die andere macht ja keinen Winner, sondern die versucht dich rauszubringen und versucht dich zu zwingen, eine blöde Entscheidung zu treffen, aber sie tut dir nicht richtig weh. Und Gauff hat einfach wieder und wieder reingespielt und wieder und mit Spin und dann mal ein bisschen schneller, dann wieder. Und irgendwann war die Bejlek war so platt, die wusste gar nicht mehr wohin, es war 6-4, 6-1. Ja, es war 6-4, 6-1 und das habe ich mir halt gedacht für eine Nummer 1 der Welt, weißt du? Wenn du gegen jemanden spielst, gegen diese Art Spielertyp spielst, dann spielst du doch erstmal rein und siehst, ob sie vielleicht was macht. Und ich finde aber das kannst du vielleicht nicht so nachvollziehen, weil du warst ein 1000-mal besserer Spieler als ich, aber ich weiß, wie es ist, wenn man ohne Selbstbewusstsein auf dem Platz steht, was einem als allererstes flöten geht, ist die Klarheit. Man erkennt solche Situationen nicht mehr. Ne? Du guckst dir nachher an und denkst so, wieso habe ich den Ball nicht einfach reingespielt? Die andere macht ja keinen Winner. Ich kann ja 20 Mal links, rechts rennen und den Ball reinspielen und gucken, was passiert. Aber dir fehlt diese Klarheit, wenn du so in Panik verfällst und so, wie gesagt, nur von außen spekuliert. Aber so sah Arinas Gesicht aus, dass sie in so einer Panik war, dass sie nicht mehr klar denken konnte.
Nein, aber du hast das Wort Selbstbewusstsein erwähnt. Ich finde das ein bisschen überschätzt, sondern die absoluten Topspieler haben immer mehrere Strategien. Die haben Plan A, Plan B, Plan C, Plan D. Und wenn Plan A mal nicht geht, dann hat man noch andere Möglichkeiten, den Punkt oder das Match zu gewinnen. Und bei Sabalenka habe ich eben immer das Gefühl, sie hat eigentlich immer nur einen Plan. Und wenn das nicht klappt, dann ist es eine Frage des Selbstbewusstseins. Also Sinner und Alcaraz und alle anderen, die große Titel gewonnen haben, die haben nicht immer ihre Bestform, aber die haben verschiedene, das sind letztendlich bessere Tennisspieler und dann ist man nicht immer auf das Selbstbewusstsein angewiesen, weil man kann nicht jeden Tag motiviert sein, man kann nicht jeden Tag den unbedingten Willen haben zu gewinnen, man kann aber sich immer überzeugt sein von der eigenen Stärke und das haben die absoluten Topspieler und Sabalenka momentan nicht.
Ja, das ist ein super Punkt, weil gestern hat es jemand gesagt, wer war das, glaube ich, Jim Courier vielleicht, da habe ich so gedacht, Mann, der hat echt recht, der hat über irgendeinen Spieler hat er gesagt bei uns, dass viele Spieler sagen immer über sich, ja, ich habe mich heute nicht so gefühlt, ich habe meine Vorhand nicht gefühlt oder ich habe meine Rückhand nicht gefühlt und Jim war so knallhart, meint so, kein Menschen interessiert es, wie du dich fühlst. Du musst einfach nur, dein einziger Job ist es, das Match zu gewinnen. Ob du deine Vorhand fühlst oder nicht. Er meinte so, nobody gives a shit. Weißt du, so, keiner, es interessiert kein Schwein, ob du deine Vorhand fühlst oder nicht, sondern du musst einen Weg finden. Und das war, um kurz den Schwenk zu Iga Świątek zu finden, das war der große Unterschied zu Iga Świątek in Toronto und auch hier in Cincinnati. Sie hat nicht jedes Match geil gespielt. Sie hat nicht jetzt auf einmal 30 Winner geschlagen, die sie vorher nicht geschlagen hat, aber sie hatte jetzt wieder diese Resilienz. Heute, es war zum Beispiel das Match, das Viertelfinale gegen Diana Schneider war absurd windig in Toronto und die Schneider hat komplett die Kontenance verloren und hat versucht, durch den Wind durchzuschlagen und Świątek hat einfach nur mit Spin in die Mitte des Feldes gespielt und wir hatten sie danach im Interview und sie hatte irgendwie nur 3 Unforced Error und dann habe ich zu ihr gesagt, Iga, du hattest nur 3 Unforced Error in diesem absurden Wind, wie hast denn du das gemacht? Und die so, ey, es war so scheiße, sie hat so mehr oder weniger gesagt, es war so schlimm, ich habe nichts gefühlt, aber ich dachte mir, es ist windig, ich muss einfach irgendwie in den Ball ins Feld spielen mit ein bisschen Länge, ohne zu viel Risiko und es hat dann geklappt, weil Diana quasi dann zu früh draufgegangen ist. Und das fand ich irgendwie so beeindruckend, dass sie das wieder in sich gefunden hat. Dieses ist egal, wie es aussieht. Ich muss erstmal das Match gewinnen. Und dann in den nächsten 2 Runden hat sie wieder ihr bestes Tennis gespielt gegen Svitolina und Rybakina. Aber dahin musst du ja erstmal kommen. Du musst dich ja erstmal dazu bringen, im Halbfinale und Finale zu stehen.
Deswegen, also wunderbare Erklärung. Auch Świątek hat sich nicht gut gefühlt. Und hat eben aber einen Weg gefunden. Und das Wort, was mir da am besten gefällt, ist einfach Resilienz, die Konstanz und die Disziplin. Dass du hast dein Spiel, du hast ja nicht über Nacht Tennis spielen verlernt. Manchmal hast du einen besseren Tag auf der Vorhand, manchmal einen besseren Tag in der Rückhand. Aber du bist gut genug, gerade in den ersten Runden das Match zu gewinnen. Also wenn die besten Spieler immer nur dann gewinnen würden, wenn sie sich gut fühlen würden, dann wären sie nie die besten Spieler geworden. Du musst dann gewinnen, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du schlecht spielst. Und dann gewinnst du die großen Matches.
Ja, das ist mir leider nicht gelungen, aber ich weiß wie es geht.
Klar.
In Theorie weiß ich, wie es geht. Also es ist wirklich toll. Ja. Wir haben jetzt schon eine Stunde, zwei aufgenommen, vielleicht nur noch ein paar Sätze zu Coco Gauff, die.
Und unbedingt noch über Alex Ayala. Er hat einen neuen Fan gewonnen. Ich bin ein großer Fan von Alex Ayala.
Erzähl mal, wie du sie beobachtet hast die letzten Wochen.
Ich bin ein Fan geworden von ihrer Persönlichkeit, wie sie mit Siegen und mit Niederlagen umgeht, wie sie in ihren Pressekonferenzen, die ist 21 Jahre jung, aber die sieht das so über den Dingen stehen, als würde sie schon jahrelang Welttennis spielen. Nach Wimbledon hat sie der Präsident von den Philippinen hat ihr den roten Teppich sozusagen ausgerollt. Auch das hat sie wunderbar gemeistert. Also die Tennis-Community kann sich wirklich freuen. So eine charismatische und sympathische und auch sehr gut spielende Spielerin zu haben mit dem Alexander Jahle. Wirklich ein Vorbild für viele andere Spielerinnen, jetzt schon.
Ja, yeah. Wahnsinn, wie die das macht. Immer wenn sie redet, denke ich so... Ist die wirklich 21? Ja. Sie redet wie so eine 45-jährige, im Leben stehende Frau. Also
ganz
wirklich so eine super Perspektive. Es macht richtig Spaß. Und ihr Tennis macht auch Riesenspaß, weil die spielt echt spektakulär, versucht den Ball so früh zu nehmen, geht Longline. Beim zweiten Aufschlag von ihren Gegnerinnen steht sie 1,5 Meter im Feld, so à la Bartoli ein bisschen, nimmt den Ball früh. Also es macht auch echt. Und immer wenn man sie fragt, das habe ich jetzt schon ein paar Interviews gesehen, wenn man sie fragt, wie würdest du dein Spiel beschreiben, sagt sie immer Mut. Und ich finde, das sieht man richtig, dass sie sich sagt, so jetzt, wenn es ein wichtiger Punkt ist, sagt sie sich, komm mutig, das sieht man richtig. Also sie macht einen Riesenspaß und sie hat hier auch richtig gut gespielt, hat Washington gewonnen, ihr erster großer Titel, ein 500er Titel, hat dann Viertelfinale in Toronto gespielt und hat hier dann in der dritten Runde gegen Amanda Nisimova verloren, also hier auch nochmal zwei Matches gewonnen und sie ist ja nirgends gesetzt, muss man dazu sagen, jetzt wird sie gesetzt sein, aber bisher musste sie ja immer gegen irgendwelche Top-Gesetzten spielen und früh spielen auch im Turnier, hat in Washington übrigens in der ersten Runde Goldmedaillerin-Siegerin Chin Wenjiang geschlagen. In der zweiten Runde die Titelverteidigerin Leyla Fernandes und US Open-Finalistin.
Okay.
In der dritten Runde die an Nummer 3 gesetzte Naomi Osaka.
Wow.
Im Halbfinale die an Nummer 2 gesetzte. Wer war denn da die Nummer 2 gesetzte? Also sie hat auf jeden Fall 3, 2 und dann im Finale die 1 gesetzte Jess Pegula bezwungen.
Wow.
Also die hatte auch noch die schwerste Auslosung von allen und hat sich da voll durch... Svitolina.
Svitolina
hat sie im Halbfinale geschlagen und dann im Finale Jess Pegula. Also es war wirklich unglaublich. Und und ich freue mich sehr auf die US Open mit ihr. Und dann und Coco Gauff nochmal, gehypten Spielerinnen zu sprechen. Coco Gauff hat ihren Aufschlag wieder gefunden, Boris.
Ja.
Serviert 185 km/h, drei Doppelfehler im Durchschnitt und hat, wir haben gestern die Zahlen bekommen, hat von allen Spielerinnen hier die meisten nicht retournierten Aufschläge, hat die höchste Geschwindigkeit beim ersten und beim zweiten Aufschlag und die niedrigste Anzahl Doppelfehler hier geschlagen in Cincinnati.
Das hätte ich nicht geglaubt, dass du das jemals über Coco Gauff sagen würdest. Aber,
ich auch nicht.
Aber da hat der Biomechaniker, der seit 18 Monaten, glaube ich, im Team ist, ganze Arbeit geleistet. Die Schwäche war immer der Aufschlag, die vielen Doppelfehler auch dann auf der Vorhand. Und die haben ein System gefunden und das Problem gelöst. Also es gibt ja immer Gründe, warum man gewinnt und Gründe, warum man verliert. Bei ihr waren die Gründe, warum sie verloren hat, offensichtlich. Jetzt wissen wir, warum sie wieder eine der besten Spielerinnen der Welt ist. Auch für mich eine der Anwärterinnen für den US Open-Titel, weil einfach der Aufschlag deutlich stärker geworden ist. Das ist auch deine Bank. Also jeder Spieler, der nicht aufschlagen kann, ist im Nachteil. Egal, wie gut dein Return ist. Du musst deine Aufschlagspiele immer leicht gewinnen können. Da ist bei ihr jetzt der Fall. Coco Gauff war im Finale von Kanada, ist jetzt heute im Finale gegen Pegula. Also wenn das keine guten Voraussetzungen sind für die US Open, dann weiß ich nicht.
Ich glaube auch, dass sie es gewinnen wird. Nicht, weil ich nicht glaube, dass Jess Pegula nicht gut genug ist, sondern Jess Pegula hat 3 Matches hintereinander 7-6 im dritten gewonnen und weit über 2 Stunden 40 gespielt. Und du erinnerst dich, wie heiß und schwül es in Cincinnati ist. Und sie hatte vorgestern hatte Jess eine Behandlung an der Hüfte, ich kenne sie jetzt, sie ist 32, das heißt, ich habe mit ihr die meiste Zeit auf der Tour gespielt. Ich kenne sie jetzt bestimmt seit 18 Jahren und ich kann mich nicht erinnern, dass sie jemals eine medizinische Auszeit genommen hat okay. in einem Match. Also wenn sie eine medizinische Auszeit nimmt, dann ist es wirklich was, ist wirklich was okay. im Busch. Deswegen weiß ich einfach nicht, ob sie physisch heute so dagegen halten kann. Aber ich glaube, dass Coco Gauff eine richtig, richtig gute Chance hat, Cincinnati zu gewinnen. Das letzte Mal, als sie Cincinnati gewonnen hat, hat sie am Ende auch die US Open gewonnen.
Okay, ein Wort zu deinem Hotelzimmer.
Ich ja, findest du ja es hässlich?
Nein, aber ich habe nur auch Cincinnati gespielt und ich bin, okay. also ich schlafe mittlerweile, mich ganz in der Ecke schön schlafe ich ein. Aber die Hotelsituation in den 80er Jahren in Cincinnati war unterirdisch. Und jetzt nichts gegen die Bed and Breakfast und die Holiday Inns, aber die hatten Hotels, also nicht zu vergleichen mit allen anderen Hotels. Und du kannst auch sagen, wir Tennisspieler waren früher verwöhnt, vielleicht heute auch noch. Aber die Hotels in Cincinnati, das ging nicht. Jetzt, wo du meinst, du sagst, deins wäre nicht so schön. Ist es besser geworden? Ich habe gehört, die Spieler schlafen oft privat, bekommen ein Haus auf dem Golfplatz. Also das wäre schon mal was. Aber wie ist die Hotelsituation in Cincinnati 2026?
Sie ist ein bisschen besser als in den 80ern, okay. aber Boris, nicht viel besser. Okay. Und ich werde dir jetzt ein Geheimnis verraten aus Cincinnati und vor Ort. Die haben ja neue Besitzer seit 2 Jahren. Okay. Bob Moran, der Turnierdirektor von Charleston, ist jetzt auch der Turnierdirektor von Cincinnati. Okay. Und alle Top 50 Spieler haben ihr eigenes Auto bekommen.
Oh.
Und die Top 10 Spieler, habe ich gehört, haben ein Haus auf der Anlage, also nicht auf der Anlage, weißt du, da ist so ein Golfplatz, ja. um die, erinnerst du dich noch?
Den,
um die
gibt's Anlage immer noch. Den gibt's immer
den
noch.
Gibt's der immer noch. Okay. Den gibt's immer okay. noch. Der war damals 36 Loch. Jetzt haben sie viel in Tennis umgewandelt. Es sind okay. nur noch 18 Loch. Aber da gibt's ganz viele so schöne Häuser im Ressort um das, ja. den Golfplatz okay. herum. Und ich habe gehört, dass ganz viele der Top 10 Spieler und Spielerinnen mit ihrem Team in diesen Häusern untergekommen
okay.
sind.
Okay.
Also ich glaube, die sind okay. Ich glaube, die sind okay,
ja,
Boris.
Die sind okay. Was ist mit dem Amusement Park Kings Island? Gibt's das noch? Kings
das
Island?
Gibt's noch.
Nein!
Doch.
Da ist die Uhr echt stehen geblieben,
Abend,
ja?
Ja, und jeden Abend immer noch Feuerwerk, wenn Nein, die Spieler, ehrlich? Wenn es so 4 beide im dritten in ja. der Night Session steht, kommt Feuerwerk. Auf einmal Feuerwerk von Kings Island und die Spieler haben so einen ja. Hals und ich muss mich jedes Mal okay. schlapp lachen. Also es ist eigentlich genauso wie bei okay. dir, nur dass sie die Spieler jetzt in Häuser ja. stecken, damit sie ja. sich nicht über die Hotels beschweren.
Da bin ich aber froh.
Ja. Und Boris, ja. die Spieler heute sind deutlich verwöhnter als ihr damals. Das
okay,
kann ich dir sagen.
Okay, alles
auf
klar.
Auf alle Fälle. Also ja. da musst du dir keine Sorgen machen. Ihr wart Good. Deutlich kleinere Diven als ja. unsere Spieler und Spielerinnen. Heute hat natürlich viel damit zu tun, dass das Preisgeld unheimlich in die Höhe gegangen ist.
Ja, klar.
Aber die sind schon ein bisschen verwöhnter.
Okay. Aber Andrea ist schon wieder vorbei. Wie im Flug. Das war der erste Podcast nach der Sommerpause. Ich habe dich vermisst, darf ich das sagen?
Ich
freue
mich,
dass
du
wieder...
Ja. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich habe jetzt leider immer eine kleine Boris Becker-Figur in meinem Kopf, wenn ich Match kommentiere und denke mir so, was würde Boris sagen, was würde Boris denken? Manchmal hilft's, manchmal nicht, weil manchmal komme ich nicht auf die Antwort, aber dafür kann ich dich dann jedes Mal hier fragen. Und wir nehmen nochmal auf in knapp einer Woche, wenn die Auslosung raus ist und dann wissen wir auch, wer Cincinnati gewonnen hat, dann können wir nochmal ein bisschen mehr über Arthur Fisch sprechen und Francis Tiafoe, der auch fantastisch gespielt hat und natürlich dann gucken, ob Coco Gauff oder Jess Pegula gewonnen haben. Und dann gucken wir uns die Auslosung richtig an und hoffen, dass wir da ich weiß nicht, ob wir hoffen, dass es einen neuen Sieger gibt, aber einen guten Sieger. Das wünschen wir uns.
Ja, natürlich. Danke dir.
Danke, Boris. Tschüss.
Danke dir. Ciao, ciao.